Verführung, die ich gerade so, hinwerfe. Dann ein weiteres. Ich-Stärke ist doch gemessen an Anpassungsfähigkeit an neue, rasch wechselnde Bedingungen in der Außenwelt. Das ist ein Kriterium für Ich-Stärke, ja? Also für Flexibilität, Adaptivity of the Ego und so weiter und so fort. Daran gemessen sind die Menschen, ich werde darauf im zweiten Teil zusammenfassend zurückkommen, sind die Menschen heute empirisch ganz sicher, ja, bei aufgelösterer konventioneller Moral und bei zersetzteren Ethiken, die wir heute vorfinden, extrem viel flexibler. Und diese Flexibilität hat eine Seite, die zu einer konventionell betrachtet zu einer Ich-Stärke hingeht und konventionell betrachtet, die zu einer Ich-Schwäche hingeht. Flexibel kann heißen, man kann nicht mehr Objekte dauerhaft besetzen. Man kann auch sagen, man muss Objekte nicht mehr zwanghaft festhalten. Also sobald man diese Begriffe aus dem klinischen Feld in die soziale Realität übernimmt, ja, begibt man sich in ein heilloses Durcheinander, weshalb ich mich aus Zeitdiagnosen weitgehend zurückgehalten habe in der letzten Zeit. Ich habe es in ein paar Worten jedenfalls andeuten können, also worum es mir geht und worin meine Weigerung besteht.
Darf ich eine kurze Bemerkung, dann müssen wir einfach weitermachen, noch dazu machen.
Da bleiben wir ja beim Thema.
Ja. Ich glaube, dass das in der Kategorie des Sozialcharakters darin verborgenes Problem ist. Wir könnten heute in der empirischen Sozialforschung mit so einem Begriff nicht mehr arbeiten, weil der viel zu grob ist, weil er sozusagen zu viele unterschiedliche Strukturierungsebenen in sich vereinigt. Nämlich, er geht im Grunde genommen von der genuin psychischen Formation über die Habitusformation, über Deutungsmuster bis hin sozusagen zu lebensweltlichen Mustern und Konstellationen. Man kann das exemplarisch sich daran klar machen. Viele Soziologen haben den Wandel bei David Riesman in der einsamen Masse vom Innengeleiteten zum Außengeleiteten parallel gesehen zur Diagnose der Ich-Schwäche, was vollkommen falsch ist, analytisch. Denn es gibt eben auch, das ist allerdings eine schwierige Frage, die Aufrechterhaltung der individuellen Autonomie im Sozialcharakter des Außengeleiteten. Das muss eben nur expliziert werden. Und das sind vollkommen verschiedene Ebenen. Die Diagnose, die du meines Erachtens mit Recht kritisiert hast, liegt unter anderem daran, dass diese Ebenen nicht unterschieden wurden.
Gut, ich gehe wieder in die Bütt und komme zur Frage, ob wir überhaupt psychoanalytisch unterlegte Zeitdiagnose brauchen. Also, ob wir brauchen eine Diagnose der epochalen Veränderungsdynamik der psychischen Struktur der Individuen im Kapitalismus. Für Adorno hatte sich diese Frage nach 1955 offiziell erledigt. Das Subjekt ist Teil des totalen Verblendungszusammenhangs und die Psychoanalyse mit ihm. Gleichzeitig hat er aber immer weiter an der schon von, ich sagte es bereits, Horkheimer, Marcuse und Fromm in Autorität und Familie entworfenen Großdiagnose der Rückbildung des Ich und der Rückbildung der Objektlibido hin zum Narzissmus festgehalten. In den populären psychoanalytischen Zeitdiagnosen wird diese Großdiagnose bis heute tradiert. Ich zähle auf Marcuse, repressive Sublimierung, Fromm, Vermarktlichung des Selbst, Riesmann, einsame Masse und außengeleiteter Charakter, Mitscherlich, vaterlose Gesellschaft, Thomas Ziehe, neuer Sozialisationstypus, Lasch, Zeitalter des Narzissmus, Sennett, flexibler Mensch. Man könnte noch viele andere, das sind die soziologisch und medial am erfolgreichsten gewesen. Blickt man jedoch aus etwas, ich war zu laut vorher gewesen, gell? Das war zu nah dran gewesen. Ist jetzt besser? So? Hm? Ja. Blickt man jedoch aus etwas größerer Entfernung auf das gesamte Feld der sich überschlagenden und sich gegenseitig überbietenden soziologischen, psychoanalytischen und sozialpsychologischen Zeitdiagnostik, dann erscheinen die einzelnen Befunde selbst als Teil dessen, wovon sie handeln, als fragmentierte und zerstreute Beliebigkeit. Das Subjekt in der Analyse, über das wir klinisch sprechen, ist ein anderes als das Subjekt in der Welt, über das wir zeitdiagnostisch sprechen. Wenn wir über einen Analysanten sagen, er habe ein fragmentiertes Ich, keine guten inneren Objekte und seine Realitätswahrnehmung sei schizoid, dann gibt es für diese psychoanalytische Semantik innerer Zustände hunderterlei billig bereitliegende Analogien in der Lebenswelt. Aber von einer derart beschriebenen Lebenswelt führt dennoch kein Weg zurück zu den Individuen. In allen Zeitdiagnosen wird eine Tendenz verdichtet und das zu ihr gehörige Andere, das zu ihr gehörende Paradox, die zu ihr gehörende Gegenbewegung wird unterschlagen. Alle griffigen, medial erfolgreichen Zeitdiagnosen, von denen ich eben einige genannt habe, leben von Verdichtungen und der mit ihr einhergehenden Unterschlagung von Komplexität. Mit dieser Last an Vorbehalten wende ich mich ein letztes Mal der Frage zu, wie wir an Adornos gescheiterte Diagnose der Schwächung des Ichs anschließen können. Ein solcher Anschluss muss, das habe ich vorher ausgeführt, erstens am Primat der Gesellschaft festhalten. Das tue ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich kann hier nicht alle Zeitdiagnosen Revue passieren lassen und greife stellvertretend Richard Sennetts Diagnose des flexiblen Menschen heraus. Sie darf auf hohe intuitive Plausibilität rechnen. Ihr zufolge entspricht der grundlegenden Entwicklung der kapitalistischen Arbeitsorganisation von der Dominanz der Fabrik zur Dominanz des medientechnologisch globalisierten Marktes ein neues Set von Charakteranforderungen an die Individuen. An die Stelle von Treue tritt der Moment, an die Stelle langfristiger und starker treten kurzfristige und schwache Bindungen. Die Modalität des Zeiterlebens wird umgestellt von verhärteter Zeit im Sinne von Max Webers stählernem oder ehernem Gehäuse auf diskontinuierliche Timespots. An die Stelle des Berufs tritt der Job, an die Stelle geronnener Charakterstrukturen treten flexible, zugleich tief verinnerlichte Masken antrainierter Interessiertheit. Es ist dennoch verfehlt von einer Abnahme tiefer Bindungen und starker Bindungsfähigkeit und einer zunehmenden Unechtheit und Maskenhaftigkeit in der Gesellschaft zu sprechen, obwohl Sennett genau dies nahelegt. Um sich das klarzumachen, genügt ein Blick zurück auf die bürgerliche Ehe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.